der Podcast.
Folge 156, AfD, Zero Point.
Hallihallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, wenn es um Politik mit Augenzwinkern geht. Hier ist Lucke und Hengstmann, Folge 156 und wie in jeder Folge mir aus Berlin zugeschaltet, der Berliner Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Ja, mich hat die Frühlingsgrippe voll erwischt. Ich bin etwas rekonvaleszent, wie man so schön sagt. Deswegen entschuldigt, wenn ich heute nicht ganz so flippig und jugendlich bin wie sonst. Du bist gesund, Tilman.
Ich bin gesund, noch.
Genau. Es geht ja gerade was rum, wie man so schön sagt.
Es geht immer was rum.
Natürlich geht immer was rum. So, die letzte politische Woche war Langeweile nicht zu überbieten. Donald Trump hat, aber lassen wir das. Dann wurden jetzt die Ausschüsse besetzt im Bundestag. Das klingt jetzt wahnsinnig unspektakulär. Das war es zum größten Teil auch, aber zwischendurch mal einen Schluck Tee trinken. Wir haben ein paar prominente PolitikerInnen verloren, die jetzt offensichtlich gut in Ausschüssen untergekommen sind. Deswegen heißt das ja übrigens auch Ausschuss, um das kurz zu erklären, weil man da den Ausschuss der Partei entsorgt.
Genau, also die vor allem die Leute, die nicht Minister wurden, also Saskia Esken hat jetzt den neuen, neu gebildeten Ausschuss für Bildung und Familie, also das ist ja meistens...
Oder wie Gerhard Schröder sagen würde...
Gedöns, ja, und die genau. Ausschüsse werden ja meistens spiegelbildlich gegenüber den Ministerien gebildet, weshalb das jetzt im Ausschuss auch nachvollzogen wurde. Also die macht das und zum Beispiel Armin Laschet ist jetzt Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses.
So, weil er ja eigentlich Außenminister werden sollte, aber etwas zu schnell unterwegs war.
Und tatsächlich haben wir ein paar Leute vom Fach. Der Forschungsausschuss wird geleitet von einem, der auch selber Forscher ist, in Harvard.
Hier Lauterbach.
Ja, genau.
Genau. Ach, forscht der noch? Ja.
Nein.
Weil der kommt mir immer so forsch vor.
Genau. Also der kriegt jetzt auch diesen Trostpreis. Der Verkehrsausschuss wird geleitet vom früheren hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Also das ist auch einer vom Fach, könnte ich mir vorstellen. Und, genau. Das ist interessant, Anja Karliczek.
Genau, leitet den Tourismusausschuss.
Genau, die macht zum ersten Mal in ihrem Leben auch was, wofür sie ausgebildet ist. Also sie ist genau. Ja Hotelfachfrau und war eben vorher Bildungsministerin bis 2021 und das war jetzt nicht so eine super Traumperiode dieses Ministeriums. Also jetzt kriegt sie endlich was ihr gemäß wird, ja.
Um da mal meine Schwägerin zu zitieren, die ja selber Forscherin im pädagogischen Bereich ist und das Bildungsministerium unter Karliczek, das war immer bloß das Karliczek-Ministerium, also die hat versucht sozusagen Bildung auf ein Plus-Minus runterzubrechen. Also was bringt, wird gefördert und was nicht. Da aber Pädagogik eine reine Elementarwissenschaft ist, egal. Also die Frau als dumm zu bezeichnen, hieß alle Dummen zu beleidigen. Aber egal. Sie ist jetzt Tourismusministerin und... irgendwie noch vorhanden.
Ja.
So, und, wir könnten das jetzt theoretisch mal einzeln durch. Also oder wolltest du noch was zu Kollegen?
Nee, es ist, wenn man sich jetzt fragt, wer kriegt welche, oder also es ist ja nach Fraktionen aufgeteilt. Also erstens mal sind ja in jedem Ausschuss auch alle Fraktionen vertreten, gemäß ihrem Stimmenanteil, Sitzanteil. Und dann geht es um die Vorsitze. Also wir haben 24 reguläre Ausschüsse. Wenn noch Untersuchungsausschüsse dazukommen, dann fängt man quasi beim Zählen wieder von vorne an. Aber 24 sind es regulär, einer weniger als bisher. Und hat die CDU, CSU 8 Vorsitze. Also auch das wird proportional zum Sitzanteil genannt. Und auch gleichzeitig 8 stellvertretende Vorsitze, ist klar. Der AfD stehen 6 Vorsitze zu, SPD 5, Grüne 3 und Linkspartei 2. So, genau. Und bis auf 6 Ausschüsse haben die auch gestern alle ihre Vorsitzenden gewählt.
Okay, da kommen wir gleich zu. Mir geht es um was anderes. Gucken wir mal bloß kurz durch. Ja, bei den Linken, bei den 2 Ausschüssen, das ist einmal Wohnen und einmal Umwelt. Ist jetzt nicht weiter spannend. Karnelei ist, glaube ich, nicht ganz unbekannt. So, bei den Grünen haben wir Hofreiter, das ist der Waffenausschuss. Nein, Angelegenheiten für Europäische Union. Dann, wie gesagt, Verkehr hast du schon gesagt. Kultur und Medien. Sven Lehmann, sagt dir das was?
Ja, das ist, also ich habe ja gesagt, spiegelbildlich zu den Ministerien und oft, wenn die Opposition den Ausschuss sich greift, also es ist ein sogenanntes Zugriffsverfahren, entweder einigt man sich so oder man sagt, okay, gemäß der Reihenfolge der Sitze im Sondlerguier-Schepers Zugriffsverfahren könnt ihr jetzt jeder einen ziehen. Wenn ihr euch nicht einig seid, dann sagt, aha, die größte Partei zieht den ersten Sitz, die zweitgrößte dann meistens den zweiten und so weiter. Und dann versucht man was Gutes rauszuschlagen oder was für die Opposition zu verhindern. Also man versucht natürlich, dass die AfD nicht sowas wie den Innen- und Rechtsausschuss bekommt, was sie jetzt beides hat, aber ja, jedenfalls, und bei Kultur ist es ja so, da wird sich beschwert, ja, da gibt es den neuen Kulturminister, der ist so weit rechts und rechts sein darf man ja nicht als Kulturminister. Mhm. Ehrlich gesagt, ich kenne Wolfram Weimer nicht und finde es auch irgendwie schade, dass der sich so, dass er zum Beispiel gesagt hat, wir sollen christlicher werden, weil ehrlich gesagt, was diese Welt nicht braucht, ist mehr Religion. Das ansonsten finde ich, er ist Medienunternehmer, hat mehrere Verlage gegründet, erst den Cicero, dann seinen eigenen. Also der ist schon zumindest beim Thema Medien, und das ist der Staatsminister für Kultur und Medien, muss man auch immer dazu sagen. Also Kultur ist nicht alles oder diese ganzen staatlichen Theater und Opern sind nicht alles. Naja, und jedenfalls, weil der rechts ist, jetzt kommen also die Grünen und sagen, so, dafür setzen wir unseren ehemaligen Queer-Beauftragten Sven Lehmann jetzt an die Spitze des Kulturausschusses. Ja, ja. Der ist also sozusagen das Gegenteil. Der ist, hat ja auch als Queer-Beauftragter sehr oft übers Ziel hinausgeschossen, also Stichwort Vogue. Und jetzt muss man zeigen, oh, wir halten die Regenbogenfahne hoch oder die, nicht die Regenbogenfahne, sondern die noch Regenbogen Plus. Also die Regenbogenfahne ist ja viel zu unvogue inzwischen. Die hat ja bloß 9 Farben oder 7 Farben. Und das ist ja viel zu wenig. Und man muss also, das ist jetzt so ein Zeichen, dieser Typ ist eigentlich ja, ein Kulturkämpfer, aber das darf man natürlich bei Woken nicht sagen.
Genau. Okay, gehen wir mal weiter zu den SPD-Leuten. Ja, das wird sich zeigen. So, jetzt haben wir hier Bildung, Familie, Senioren und also Gedöns haben wir schon, Saskia Esken. Damit ist die Frau entsorgt, versorgt. So, dann haben wir Tanja Machalet, ist Gesundheit. Warum Lauterbach das nicht übernommen hat, wahrscheinlich wollte er nicht. Man weiß es nicht. So, dann haben wir Aydan Özogüz vor. Ah ja, das ist genau. Genau, das war die mit Gauland, genau. Und dann noch eine Türkin vermutlich, Macit Karamatıoğlu, so ähnlich, ja, genau, für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Okay, ist jetzt nicht weiter langweilig, oder?
Ja, und deswegen habe ich auch diese Namen gar nicht vorgelesen, aber danke, dass du es jetzt vorgelesen
hast. Ja, genau. So, bei der CDU sind es mir zu viel. Da haben wir die wichtigsten genannt. So, jetzt fällt eins auf. Du hast vorhin gesagt, 6 Ausschüsse müssten eigentlich mit der AfD besetzt werden. Sind es aber nicht. Mhm. Es sind viel, 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 viel mehr Ausschüsse mit CDU vor, wobei man ja Vorsitz da auch in Anführungsstrichen setzen muss, besetzt, als es eigentlich sein sollten. Es ist nicht ein einziger Ausschussvorsitzender der AfD dabei. Und da haben wir wieder das uralte Problem, dass die Systemmedien einfach der AfD aus Bosheit die Ausschussvorsitze verweigern. Oder weißt du da Näheres, Tillmann?
Naja, also die Ausschüsse treffen sich, das ist alles gestern passiert, parallel, und die wählen einen Vorsitzenden, und zwar, wie es bei einer Wahl so ist, in geheimer Wahl. Und ja, da gibt es dann eben zufällig mal keine Mehrheit für 6 der Leute, von denen auch viele, also eigentlich alle sehr unappetitlich sind. Und ja, die Frage ist, gäbe es denn in der AfD-Fraktion irgendeinen, der jemals in irgendwas gewählt wird von einer geheimen Mehrheit?
Naja, die Gemäßigten.
Genau, die null Gemäßigten. Also es ist natürlich denen selber zuzuschreiben, aber Schuld ist natürlich, sind natürlich die bösen
Demokraten. Gehen wir noch mal so ein paar Ausschüsse exemplarisch durch. Zum Beispiel Arbeit und Soziales. Es wird jetzt von Lisa Paus kommissarisch als Dienstälteste geleitet. Wir wissen ja, alles war die bisherige Familienministerin.
Und die saß anscheinend da vorher drin, und zwar mit dem frühesten ersten Jahr sozusagen von allen. Mitgliedern des Ausschusses und das nennt man dann Dienstältest. Man könnte Dienstältest ja auch, so wie im Bundestag, also im Plenum, könnte man ja auch sagen, der insgesamt am längsten und egal ob zusammenhängt oder nicht, am längsten Mitglied war. Nee, bei ihr meint man dann, sie ist am frühesten dabei gewesen. Ja.
Genau. So, der stand nämlich zur Auswahl ein gewisser Gerrit Hü. Keine Ahnung, noch nie gehört, offensichtlich, aber an diesem berühmten Potsdamer, dieses kleine sympathische Treffen, wo es darum ging, das Pack zu entsorgen. Und das war ironisch gerade gemeint. Den haben die dann also nicht gewählt.
Ja, und eben die Dienstälteste und dann wird irgendwann in der nächsten Sitzung wahrscheinlich der stellvertretende Vorsitz gewählt. Das hat ja eigentlich meistens eine andere Partei, nicht zwingend, aber meistens, und die Person wird dann bis zum Ende der Wahlperiode diesen Ausschuss mitleiten. Ja, genau, also das ist so und das kann man auch nicht mehr vor das Bundesverfassungsgericht bringen, weil das da schon gewesen ist. Und,
mehrfach und also gefühlt mehrfach und gefühlt mehrfach hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, um es mal auf gut Österreichisch zu formulieren, ja komm, geh scheiß.
So.
Ähnlich im Rechtsausschuss, du hast es ja vorhin schon angedeutet, auch dem Rechtsausschuss hätte ein AfD-Vorsitz zugestanden, da ein gewisser Stefan Möller, Möller noch nie gehört, den Namen.
Der interessanterweise kann man den schon mal gehört haben, der ist nämlich seit 2013 oder 2014 Vorsitzender der thüringischen AfD. Die hat eine Doppelspitze.
Ach.
Und es hieß immer, Höcke ist der Vorsitzende, aber das ist immer schon Stefan Möller an seiner Seite gewesen und den kennt keine Sau.
Vor Höcke offensichtlich.
Nee, gleichzeitig mit ihm gewählt, aber er ist überhaupt nie in Erscheinung getreten außerhalb Thüringens.
Genau. Und jetzt übernimmt Carsten Müller das Amt offensichtlich auch vorläufig, vermutlich.
Genau. Ja, also anscheinend hat man sich da vertagt, ja.
So, Petitionsausschuss das gleiche, AfD-Mann Manfred Schiller nicht gewählt, aber Andreas Matzfeld. Ich würde anstelle der AfD da einfach mal eine Petition in den Petitionsausschuss einbringen, da es der Petitionsausschuss inzwischen von einem AfD-Mann geleitet wird. Könnte man ja machen.
Ja.
So, was haben wir noch? Was hast du noch gesagt? Ah, Innenausschuss, genau. Jochen Haug. 12 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen. Die AfD stellt dort nur 10 Mitglieder. Wow. Das heißt, irgendjemand von der Linkspartei hat da offensichtlich den AfD-Kandidaten mitgewählt.
Ja, das ist ja immer so. Die kriegen ja schon immer mehr Stimmen, als sie selber anwesend sind. Das ist ja beim Bundestagsvizepräsidenten auch so, aber es reicht nie.
Genau.
Das sind schon Leute der Meinung, wie Jens Spahn zum Beispiel, dass man die, dass man grundsätzlich die Mitwirkung auch garantieren sollte.
Moment, ich möchte hier bitte noch mal darauf hinweisen, dass wir nicht ständig Jens Spahn in die rechte Ecke stellen. Das haben wir gar nicht nötig, das macht er selber.
Ja.
So.
So, dann haben wir noch den allerwichtigsten Haushalt, den allerwichtigsten Ausschuss, das ist der Haushaltsausschuss.
Ja.
Und
Ausschuss geht an die stärkste Oppositionsfraktion. Allerdings, das ist ja jetzt blöderweise auch die AfD. Das hätte man ja nur verhindern können, indem man die AfD mit in die Regierung nimmt. Dann fragt man sich, was schlimmer ist. Ja, Ulrike Schierke-Ziesing. Offensichtlich gibt es doch ein, zwei Frauen in der AfD.
Mhm.
Die hat es natürlich nicht bekommen. Vizevorsitzende anderer Parteien, Wahl steht noch aus. Die jeweils dienstältesten Abgeordneten. Warte. Klaus-Peter Wilsch. Sagt mir auch nichts.
Ja. So, also das ist hinter uns und dann gibt's noch, dann wurde noch ein, wurde noch Richterwahlausschüsse gewählt, das ist noch langweiliger, aber interessanterweise der
war. Was sind denn Richterwahlausschüsse? Nur um das nochmal ganz kurz
also
demokratisch.
Es gibt sozusagen einen Richterwahlausschuss, der wählt sozusagen die Richter von Bundesgerichten.
Also, Verfassungsgericht, Verwaltungsgericht und so weiter.
Nee, genau. Verfassungsgericht ist nochmal ein eigener Ausschuss. Das ist der der Ausschuss für die Wahl der Richter des Bundesverfassungsgerichts. Der ist nochmal eigen. Der wählt die nicht, sondern der bereitet die Wahl nur vor. Also bis 2017, glaube ich, hat er die Richter tatsächlich gewählt, aber jetzt macht das das Plenum. Und der wird zusammengesetzt im DONT-Verfahren, nicht im St. Louis-Schepers-Verfahren. Also da wird die stärkste Partei etwas bevorzugt. Und es ist auch so, dass die, es wird nicht nach dem Größen der Fraktion besetzt, sondern nach dem Abstimmungsergebnis. Da wird dann also, werden dann verschiedene Listen von jeder Fraktion zur Abstimmung gestellt und die kriegen dann bestimmte Zahl an Stimmen. Und da das sehr knapp war, also eigentlich würde gemäß der Sitzverteilung würden der Union 4 von diesen 12 Sitzen zustehen und den Grünen 2 und den anderen Parteien entsprechend, sodass, also der SPD auch 2, sodass die Regierung da in diesem 12er Ausschuss gar nicht die Mehrheit hätte. Was auch ungewöhnlich ist. Bei einem normalen Ausschuss würde man sagen, nee, dann kriegt die Regierung, die Koalition noch einen dazu, damit sie eben die Mehrheit hat, damit da auch spiegelbildlich beschlossen werden kann. Und jetzt war das aber so knapp und von den Grünen sind ein paar Leute nicht dabei gewesen, von der Union auch, aber weniger nicht dabei. Also es scheiterte quasi an einer Stimme zu wenig für die Grünen, sodass sie ihren Sitz an die Union verloren haben. Und jetzt nur einen und die Union hat 5. Und das ist natürlich interessant. Klar, da im Wahlausschuss für die Richter des Bundesverfassungsgerichts braucht man ja eine Zweidrittelmehrheit, sodass Union, SPD und Grüne da zwar 8 Stimmen haben, aber man braucht diese Mehrheit ja dann auch im Plenum und da ist man dann auf die Linkspartei angewiesen. Das wird spannend, weil was will die Linkspartei dafür haben? Möglicherweise wird sie selber sagen, ja, jetzt soll auch mal einer von uns, was weiß ich, zum Beispiel Heidi Reichenegg, wenn es um die Enteignung geht, dann oder um die quasi, dass die Reichen ausgebürgert werden. Also das muss ja auch alles regulär für verfassungskonform erklärt werden.
Ist aber gar nicht nötig, weil laut ihrer eigenen Aussage wird ja der Kapitalismus jetzt abgeschafft und da gibt es ja keine Reichen mehr.
Genau, und all das muss ja das Verfassungsgericht durchwinken unter ihrer Führung und deswegen muss sie da mit rein. Das wird natürlich interessant, ob die anderen Parteien der Linkspartei das zubilligen. Das ist ja bei den Grünen auch erst sehr spät geschehen. Erst seit 2001 gibt es einen beziehungsweise inzwischen zwei grüne Richterstellen oder als grün geltende, wo dann der jeweilige Nachfolger auch von dieser Partei vorgeschlagen wird, die den Vorgänger vorgeschlagen hat. Also es gibt ja 16 Richter in zwei Senaten, also 8-8. Und davon ist eigentlich traditionell 3 Union, 3 SPD, 1 FDP, 1 Grüne. Und da könnte man natürlich sagen, okay, die SPD ist jetzt vielleicht inzwischen ein bisschen schwächer und soll einen Sitz abgeben, weil die Union wird das nicht tun. Und es steht auch jetzt zurzeit wieder eine Richterwahl an, die wurde auch verschleppt wegen der Bundestagsauflösung. Also da sollte man bald in die Puschen kommen, sonst übernimmt nämlich nach einer gewissen Frist, das ist ja nach der Grundgesetzänderung im Dezember möglich, übernimmt der Bundesrat ausnahmsweise die Besetzung dieser Stelle. Und das wäre ein bisschen peinlich. Also das wird noch interessant. Jetzt haben wir uns aber viel zu lange schon damit aufgehalten.
Bloß mal so ganz nebenbei, wie ist der Bundesrat besetzt? Nach den Landesparlamenten oder nach den Landesregierungen?
Der ist besetzt nach den Landesregierungen. Da gibt es keine Fraktion oder auch nicht. Man kann nicht mal sagen, so und so viele Sitze hat die Union oder die SPD.
Das heißt im Bundesrat, und daher rührt meine Frage, sitzt nicht ein einzelner AfD-Abgeordneter?
Das ist richtig.
Ah ja, okay, das war nur meine Frage.
Genau, also was es gibt, jede Landesregierung bestimmt, wenn sie sich bildet, also diese Woche haben wir in Niedersachsen eine neue Landesregierung bekommen, durch Ministerpräsidentenwechsel ist ja auch immer das gesamte Kabinett raus und wird neu aufgestellt und dann beschließen die im Fall von Niedersachsen zum Beispiel, dass man 6 Bundesratssitze hat. Dann sagt also der Ministerpräsident und 5 weitere werden dann zu regulären Mitgliedern ernannt des Bundesrates und alle anderen Kabinettsmitglieder sind stellvertretende Mitglieder des Bundesrates. Das heißt, wer dann im Endeffekt in diesem Bundesratsplenum sitzt, das reicht sogar einer, weil die sowieso immer mit einer Stimme sprechen müssen. Also jedes Land hat ja so 6 Sitze, die, wenn man sich dieses Plenum anguckt, also 6 Sitzplätze, wobei die kleinen Länder ja bloß 3 Sitze haben. Und das ist also alles nicht so streng. Man muss Mitglied oder stellvertretendes Mitglied sein, also irgendein Kabinettsmitglied. Es ist auch schon mal vorgekommen, dass, was weiß ich, bei irgendwelchen Bundesratspräsidentenwahlen, wenn dann also namentlich nach Ländern abgestimmt wird, da saß aus Bremen nur so ein Ministerialdirigent oder was auch immer, saß so drin und dann hieß es so, die Stimmen werden jetzt abgefragt, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen. Und der sagte einfach gar nichts, weil er nicht mal Rederecht hat. Er durfte nicht mal sagen, ich darf ja nichts sagen. Also man darf ja nichts mehr sagen. Darf man da tatsächlich nicht sagen. Genau. Und
nicht vermehrt, das darf man sagen.
Und dann war die Stimme quasi, also galt als nicht abgegeben. Und das ist eben, und theoretisch könnte man jetzt zählen, wie viele aus jedem Landeskabinett gehören denn welcher Partei an und sind deswegen Mitglied des Bundesrates. Es hat nur keinen Sinn, weil wirklich nach Koalitionen abgestimmt wird.
Und das heißt, könnten wir jetzt nochmal durchrechnen, aber ich glaube, das ist auch spontan eher uninteressant, dass die momentane Regierung natürlich keine Mehrheit im Bundesrat hat.
Nein, das hat sie nicht, weil immer in fast allen Landesregierungen sind ja mehr andere Parteien mit anwesend als Union und SPD.
Genau.
Also eigentlich nur im Saarland und die Länder, die eine große Koalition haben, also Berlin, was gibt es noch?
Wird schon eng.
Wird schon eng.
Hessen.
Hessen hat, ne? Genau. Dann Hessen ist schon eng.
Noch. Ansonsten, ja, alles entweder SPD geführt oder CDU oder halt so ein Matsch wie bei uns im Osten.
Ja.
Da ist ja alles durcheinander.
Ja, sogar BSW haben wir ja mit zwei Ländern drin, Brandenburg und
ja,
Thüringen.
Ja, aber nicht mehr lange.
Nicht mehr lange. Genau, BSW ist ein gutes Stichwort zur Überleitung nach Brandenburg. Da ist einiges los. Also,
warte, ganz kurz. Unser wöchentliches BSW-Update. Wie sieht es denn aus? Ist schon alles abgeschmettert oder könnte es sein, dass Sarah doch noch im Bundestag kommt?
Naja, also die Eilklage ist vom Bundesverfassungsgericht abgeschmettert, aber die reguläre Klage läuft noch. Ja.
Okay, also es könnte durchaus sein, dass irgendwann das Bundesverfassungsgericht sagt, es wird nochmal alles neu ausgezählt und die 9000 Stimmen tauchen noch immer auf. Ich sage das ja auf der Bühne ja immer, wir hatten ja festgestellt, wir haben um die 70.000 Wahllokale in Deutschland. Das heißt, in etwas mehr als jedem 10. Wahllokal müsste noch eine Stimme fürs BSW auf und das sollte sich ja wohl machen lassen.
Ja, also muss man halt in Moskau rechtzeitig vordrucken und verteilen und so und dann passt es. Also es ist nach wie vor unwahrscheinlich und man weiß nach wie vor auch nicht, wann die sich dazu bequemen, das in der Hauptsache zu entscheiden. Also das muss uns jetzt nicht interessieren.
Naja, aber doch, mich würde dieser eine doch sehr unwahrscheinliche Fall, aber nehmen wir mal an, das BSW würde jetzt noch reinkommen in den Bundestag. Wären dann alle bisherigen Abstimmungen obsolet? Also
nein,
müsste dann alles wiederholt werden?
Also das ist... Also das müsste in so einem Urteil auch drinstehen, oder Beschluss heißt es ja. Allerdings ist das Usus, dass, also es war ja auch bei der Berlin-Nachwahl so,
ja, ja.
Man hat gesagt, ein paar Berliner sind, oder ungefähr ein Fünftel der Berliner Stimmen ist ungültig und deswegen sind jetzt alle Berliner Sitze in Frage und müssen neu ausgezählt werden. Am Ende haben sich ja nur drei oder vier Sitze verschoben, die meisten sogar innerhalb derselben Fraktion. Sodass da gesagt wurde, nee, theoretisch könnte man ja sagen, selbst wenn eine Abstimmung mit einer Stimme Mehrheit entschieden wurde, dann könnte man sagen, nee, die Abstimmung muss wiederholt werden. Das ist aber auch nicht der Fall. Der Bundestag ist genauso, wie er ist, rechtmäßig befugt.
Also Merz
auch
bleibt
knappe
Kanzler, egal was ist.
Ja.
Gut. Oder gut. Nicht gut. So, Entschuldigung. Denn jetzt zurück zu dir, bitte.
Also in Brandenburg ist einiges drunter und drüber. Das BSW hat sich durchaus entpuppt als nicht so zuverlässiger Koalitionspartner.
Ach.
Und es gibt einen Abgeordneten, der hat schon sogar vor der Ministerpräsidentenwahl schon letztes Jahr gesagt, ich mache da nicht mit und ich stimme auch immer gern mit der AfD. Und dieser Typ ist jetzt quasi kurz vorm Rauswurf, aber das Problem ist, der sitzt jetzt regulär im Innenausschuss, das ist ja auch ein nicht unwichtiger Ausschuss, und dadurch, dass er einfach nicht mehr Teil oder nicht mehr mit seiner Fraktion stimmt, der ist noch Mitglied, aber macht es nicht, hat jetzt die Regierung in diesem wichtigen Innenausschuss keine Mehrheit mehr. Und andererseits könnte man den sofort loswerden. Und dann könnte man diesen Sitz auch ihm entziehen und neu besetzen mit jemandem aus der tatsächlichen Fraktion. Aber dazu sind sie dann auch zu feige. Also es ist jetzt auch nicht die fähigste Führung. Und auch zum Beispiel gab es Haushaltsverhandlungen im April über die Osterferien. Und dann waren also alle Minister des ganzen Kabinetts waren da. In ihrem jeweiligen Ausschuss haben sie darüber diskutiert. Nur die BSW-Minister, der eine war auf einer Kreuzfahrt, der andere hat angeblich einen Flug verpasst in die Heimat zurück. Hast du schon mal einen Flug verpasst? Also man kommt da doch wirklich 30 Stunden vorher an den Flughafen, damit alles sicher geht, damit man sich da durchleuchten lassen kann und alles mögliche. Also ehrlich gesagt, wer einen Flug verpasst, ist auch wirklich also aus eigenem Verschulden
Genau.
Klar kann es heißen, ich bin jetzt mit der Deutschen Bahn zum Flughafen gefahren, dann ist alles entschuldigt, aber das ist ja im Ausland nicht möglich, dass es die Deutsche Bahn gibt. Also genau. Das sind die letzten Deppen. Und dazu kam halt jetzt noch dieser Skandal der letzten Tage und Wochen, dass die Innenministerin zurückgetreten ist, beziehungsweise erstmal ihren Verfassungsschutzchef gefeuert hat, im Konflikt darum, um die Einstufung der AfD. Also letztlich ist die AfD schuld an diesem Problem, Personalproblem, weil der Verfassungsschutz ist in Brandenburg nur eine Behörde, die kein Amt ist, also die ist Teil des Innenministeriums. Es gibt nur in 6 Bundesländern ein richtiges Landesamt für Verfassungsschutz und in 10 Bundesländern ist das einfach Teil des Innenministeriums, also weisungsgebunden. Und er hat ihr, so ist ihre Aussage, gar nicht Bescheid gesagt, dass die AfD auch in Brandenburg hochgestuft wird zum gesichert rechtsextremen Fall. Was ja im Bund auch ist, nur auch wieder vom Gericht vorläufig gestoppt oder zumindest vom Verfassungsschutz selber auf Eis gelegt. Also das ist alles so eine skurrile Frage. Wenn man jetzt am Stammtisch fragt, so was ist denn jetzt mit dieser AfD? Dann sagt der eine, die AfD ist verboten worden und der andere sagt, die AfD genau. ist, da, was haben sie sich da jetzt wieder ausgedacht? Also dieses ständige Hin und Her bei der Einstufung, dass das so öffentlich ausgebreitet wird, ich kann mich nicht erinnern, dass das damals in den 90er Jahren mit der Linkspartei genauso passiert ist. Das stand immer ganz hinten unten in der Zeitung, allerhöchstens, wenn sich da an dem Status was geändert hat, weil das ist auch erstens mal, wer die AfD wählt, freut sich, oh, endlich hat sie einen Stempel drauf, den ich auch haben will. Und für die anderen ist es verwirrend. Ja? Und genauso verwirrend ist diese Sache in Brandenburg, dass also der Verfassungsschutzchef eher der AfD kritischer gegenübersteht als die Innenministerin, die sagte, ja, also wir müssen die politisch bekämpfen. Und in diesem Konflikt, wie das genau war, das muss wahrscheinlich dann auch ein Untersuchungsausschuss klären, wer da jetzt genau recht hat. Wahrscheinlich beide oder wahrscheinlich haben sich beide einfach gehasst und er wurde dann entlassen und sie ist dann auch zurückgetreten. Was für sie persönlich tragisch ist, weil sie so ein bisschen als Nachfolgerin von Wojtke galt. Und jetzt muss er sich einen neuen suchen, aber ja.
Genau. Ja, aber wie gesagt, meine Aussage zu Kronprinzen kennst du ja eh. Die Rasi hat sich ja bis jetzt immer noch nicht geäußert und die Landtagswahl ist ja schon in dem Jahr. Also, ich bin gespannt.
Gut, also das nur. Ach nee, zu Brandenburg habe ich noch was, nämlich am Sonntag ist auch eine Wahl, eine Abwahl in Potsdam.
Ja.
Bürgermeisterabwahl, das ist so ein bisschen, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass sich Politiker, dass es der größtmögliche Skandal ist, wenn ein Politiker sich mal zu irgendwas einladen lässt. Oh, ganz schlimm, der darf da nicht hin, der darf sich nur zu Veranstaltungen einladen lassen, in denen er dann eidesstattlich unterschreibt, dass er keinen Spaß hat, da muss er dann hin. Genau. Und der ist jetzt öfter zu Sportveranstaltungen eingeladen worden zum Beispiel. Also Eishockey ist ja Potsdam ganz vorne und so weiter. Und der Lynchmob erlaubt das nicht. Und deswegen muss er jetzt weg. Das war eine sehr lange Geschichte, schon seit über einem Jahr ist das bekannt. Und jetzt die Verfahren im Stadtrat sind eben so kompliziert, dass jetzt also die meisten Fraktionen außer der SPD, der er selber angehört, haben das jetzt beantragt, dieses Abwahlreferendum. Und das wird am Sonntag stattfinden. Braucht allerdings ein Quorum. Ein Viertel der Wahlberechtigten müssen gegen ihn stimmen und dazu natürlich auch noch die Mehrheit. Seine Chancen stehen gut, dass er das eben, dass das nicht erreicht wird. Aber es ist halt wieder so, also dieses Abwahlverfahren kostet, glaube ich, das Hundertfache von dem, was seine Eintrittskarten wert waren.
Genau.
Und wie gesagt, also dieser Neid, Politiker müssen müssen doch bestraft werden dafür, dass sie Politiker sind. Und
sind ja selber schuld, Auge auf bei der Berufswahl.
Ja, aber dann auf der anderen Seite will man repräsentiert werden von denen. Was denn nun? Ja. Theoretisch Nein. müsste man auch, wenn der Bund, also da war, also wenn die Fußball-EM oder WM in Deutschland ist und der Bundespräsident überreicht am Schluss dann diesen Pokal, dann müsste man sagen, hast du auch Eintritt gezahlt, lieber Bundespräsident? Das ist doch dein Vergnügen.
Darum geht's ja gar nicht. Ich finde es unfair, dass der Bundespräsident den Pokal überreichen darf und nicht ich.
Genau. Ja, aber... Ja,
wir wissen ja alle, jeder einzelne Mensch ist nach der festen Überzeugung, es wäre alles besser, wenn alle so denken würden wie er selbst.
Ja.
Ist ja so. Und um das zu gewährleisten, haben wir eine Demokratie. Aber das versteht jetzt auch wieder keiner.
Und dann müsste man mal, also wenn das Finanzamt Muße genug hätte, könnte es bei jedem einzelnen Bürger mal anklopfen, so, du hast doch da was bekommen, was du vielleicht nicht so ganz, ja, geldwerter Vorteil, ja, und da gibt es auch feste Regeln dafür, aber man würde sicher bei jedem irgendwas finden, was man dann gerade mal bei der Abrechnung vergessen hat.
Bei mir nicht.
Und, aber wenn ein Politiker mal im Eishockeystadion ist, dann ist das ganz, ganz, ganz schlimm. So.
Okay, aber ich glaube nicht, dass das wirklich der Grund der Abwahl ist. Ich habe keine Ahnung, aber meistens sind Abwahlen aus anderen Gründen.
Ja, irgendwelche Sympathie oder offene Rechnungen. Richtig. Und das mag auch sein, aber es ist relativ wurscht eigentlich.
Genau. So, gucken wir ganz kurz nach Polen, da ist jetzt nichts Schlimmes passiert.
Noch dazu kommt übrigens, der hat, wurde 2018 gewählt. Und das heißt, die Amtszeit ist nächstes Jahr vorbei. Also das kommt auch noch dazu, dass man eigentlich die Abwahl auf den letzten Meter nur zum Spaß.
Also ähnlich quasi wie mit der Neuwahl im Bundestag. Ja, egal. So, schauen wir kurz nach Polen. Da ist jetzt nichts Schlimmes passiert, weil das passiert erst nächste Woche. Aber wir können ja nochmal zumindest es ganz kurz anreißen. Thema, übernimmst du bitte, ich kann die Namen nicht aussprechen.
Du kannst die Namen und du hast es einfach nicht recherchiert. Nein, es macht aber nichts. Es ist knapper geworden als gedacht. Wir hatten ja die Umfragen zitiert, also PiS-Partei gegen PO, also Bürgerplattform, sind so die zwei Hauptkandidaten. Und da war der Unterschied ungefähr bis zu 7 Prozentpunkten vor der Wahl. Und jetzt ist er nur 2 Prozentpunkte, also von 31,4 auf 29,5, das ist wirklich überraschend knapp. Also dieser Türsteher oder abgebrochene Türsteher und Pseudo-Buchautor, das, was wir in der letzten Folge erzählt haben, da hat er ja Peter Parker gespielt und sich selber sein eigenes Buch gelobt mit einer, ich habe den Videoausschnitt auch gesehen, ja. Es war in so einem Privatkanal irgendwie, er wurde dann erstens geblurrt, sagt man ja, also gepixelt, ja. Dann hat er noch so eine Kapuze und die Stimme wurde noch verzogen, also die der wurde
und
gefragt.
Und irgendwer hat ihn polnisch synchronisiert.
Der eine Synchronisator, der alle Filme genau. In Polen macht. Genau. Und, also dieser Typ ist jetzt quasi knapp auf Platz 2, kommt in die Stichwahl und jetzt ist natürlich spannend, was gibt's für Chancen? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr offen. Die polnische Gesellschaft, und das ist immer wieder klar geworden, die ist extrem gespalten, fast 50-50 und es ist mehr oder weniger Zufall, wer dann am Ende die Nase vorne hat. Die letzte Wahl ging 51-49 aus. In der Demokratie kann man das sogar glauben, also in der Türkei wäre der Stimmanteil dann auch 51-49, nur der reale wäre dann 45-55 für den Gegenkandidaten. Genau. In Polen kann man das schon glauben. Problem, es gibt, ich habe erzählt, diese rechtsextreme Konfederacja, die ist wirklich auch nochmal hat gut abgeschnitten mit fast 15%. Und dann der Überraschungskandidat ist auf Platz 4. Den hat keiner kommen sehen, der hatte über 6%. Das ist die Konföderation der polnischen Krone. Also die sind nochmal rechts abgespalten von der eigentlich schon antisemitischen paläokonservativen, so wie es hier steht, Partei, nochmal rechts abgespalten. Und Grzegorz Braun ist dieser Monarchist, der jetzt angetreten ist, und er ist dafür bekannt, auch im Ausland dafür bekannt, dass er 2023 eine Holocaust-Gedenkstunde im Parlament genutzt hat, um, also nicht im Parlament selber, aber im Parlamentsgebäude, im Foyer genutzt hat, um einen angezündeten Chanukka-Leuchter mit einem Feuerlöscher auszupusten. Also wirklich kann man sagen, Björn Höcke gefällt das.
So.
Und der hat 6% und das sind natürlich alles jetzt die Frage, wie stehen die zu dem rechten Peace-Menschen? Oft sind die sicher trotzdem verfeindet, aber die bringen beide, diese Rechtsextremen bringen beide 21% auf die Waage und das ist natürlich schon, würde schon reichen, um die rechte Seite hat eben knapp über 50 jetzt im ersten Wahlgang. Und deswegen lautet meine Prognose, leider, leider, leider müssen wir uns wieder mit solchen Schwachköpfen an der Spitze oder die polnische Regierung und Gesellschaft muss sich mit einem Präsidenten auseinandersetzen, der den demokratischen Prozess sabotieren wird, wo es nur geht.
Na, wie viel Macht hat denn der polnische Präsident?
Der hat mehr als, also der hat so eine Mischung aus dem Bundespräsidenten und dem französischen Präsidenten. Also
ah, ja, okay.
Irgendwo dazwischen. Er vertritt Polen nach außen und ist, ja, kann eben gerade bei in der Justiz, also Ernennung von Richtern, von Verfassungsrichtern, von obersten Richtern. In Polen gibt es ja das oberste Gericht und das Verfassungsgericht, was knapp drunter ist, die sich konkurrieren. Also das Verfassungsgericht ist immer noch piesnah besetzt in der Mehrheit und die sprechen immer noch Urteile, die aber vom anderen dann nicht anerkannt werden, weil von Anfang an da der Ruch der Rechtswidrigkeit und der Europäische Gerichtshof hat auch gesagt, die polnische Rechtsprechung ist, also damals unter PiS, ist von Illegalität gekennzeichnet. Und das aufzukehren, das wieder zu reparieren, das ist eben bis heute noch nicht gelungen. Ja,
ja.
Das ist tragisch. Deswegen, liebe Polen, weil ihr uns hört, geht doch hin.
Da steht euch ein Scheißdreck an. Also würde ich jetzt anstelle der Polen sagen.
Ja, also die Polen, um die es geht, also die zur Wahl gehen sollen, die würden sich schon, glaube ich, für die Meinung von uns anderen Europäern interessieren. Naja, also schlechte Aussichten oder schwierige Aussichten da.
Genau. Gut, dann hast du in der letzten Folge wieder Quatsch erzählt, habe ich gehört?
Ja, beziehungsweise in einigen der letzten Folgen. Also wir hatten ja gesagt, Friedrich Merz ist als erster Bundeskanzler im ersten Wahlgang gescheitert.
Ja.
Das stimmt grundsätzlich, aber nur im strengen Sinn der Wahl nach Artikel 63 des Grundgesetzes. Es gibt ja auch noch Artikel 37 des Grundgesetzes, das konstruktive Misstrauensvotum. Und da gibt es ja einen, der auch schon mal gescheitert ist, nämlich
Helmut Schmidt.
Nee.
Also du meinst jetzt, dass
der neue Kanzler, der gewählt werden sollte, wurde nicht gewählt. Und zwar
Rainer Barzel.
1972. Also das ist streng genommen, das ist jetzt kein erster Wahlgang gewesen, weil es auch keinen zweiten gab, aber das ist sozusagen der einzige Fall, dass einer, der Kanzler werden wollte, diese Stimmenzahl nicht bekommen hat. So, das,
ja, gut,
nur
das ist richtig.
Der Vollständigkeit halber, und zweitens hatten wir darüber gesprochen, welche Ministerpräsidentinnen bei einer Wahl durchgefallen sind und da nanntest du Andrea Ypsilanti.
Ja.
Klar. Wurde aber diese Wahl einen Tag vorher abgesagt. Also die fand
stimmt,
gar nicht statt.
Weil klar war, dass sie durchfällt.
Weil klar war, dass sie durchfällt. Und
Heide Simonis, da ist es halt passiert.
Genau. Das nur der Korrektheit halber. Also diese, wenn man jetzt fragt, wer ist durchgefallen, die jedenfalls nicht, weil sie es auch abgesagt hat. So.
Genau.
Gut. Dann habe ich hier noch eine kleine Meldung. Wir haben heute eine etwas rechtslastige Folge, weil
alles gut. Ist ja, muss ja auch, also ist ja wichtig.
In Gießen gibt es ein Gymnasium und ich weiß
nicht. Nein, das ist ja an sich schon eine Meldung wert.
Ich weiß nicht, wie das bei dir früher war mit diesen Abi-Mottos. Gab es also die bei euch auch, gell? Diese absurden, schlechten Wortspiele, möglichst schlecht und möglichst
Abigasmus.
Ja, sowas. Und also da fragt man sich also, was da, wir hatten Abitras, wo man denkt, ja, also ein Wortspiel ist halt dann besonders gut, wenn es sich vom Original möglichst wenig unterscheidet. Und Alcatraz, ja, witzig, ja, man ist da gefangen, ja, bla bla
genau,
bla.
Genau, genau.
Es gibt teilweise wirklich gute Abis, Abi-Mottos, aber die sind wirklich in der Minderheit. Der Rest ist wirklich Dreck. Und jetzt gibt es in Gießen nochmal eins, wo ein Abi-Motto, das auf Platz 1 gewählt wurde, mit dem schönen Titel NSDAB. Gedankenstrich.
Wow.
Gedankenstrich und dann immer noch ein Motto dazu. Das Motto ist, verbrennt den Duden. Ja, und das bekam in einer Abstimmung unter den Schülern witzigerweise, man findet sowas ja immer witzig, wenn man es abstimmt, die Mehrheit. Und da hat dann die Schulleitung ein bisschen was dagegen gehabt.
Was standen sonst noch zur Auswahl? Heil Hitler, wir fackeln den Laden ab. Die Saulügnerlehrer müssen ausgerottet werden, oder was? Mein Gott.
Also Demokratiebildung, top.
Ja, super. Ganz toll.
Aber immer alles mit dem Deckmantel der Ironie. Ist ja alles auch ganz witzig.
Du, ich habe ja an sich auch nichts gegen Ironie. Ich sage ja auch Dinge gern ironisch, aber du kannst ja nicht erwarten, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Abiturienten das waren, dass die alle ironisch sind.
Ja, also es ist halt eine Zufallsmehrheit und dann hätte man erstmal überlegen können, stellt man nur die Sachen zur Auswahl, die am Ende auch gewinnen könnten oder sollten, oder macht man einfach, das ist wie wenn eine Satirepartei gewählt wird, irgendwie, wer die Satire zu ernst nimmt, also in dem Fall ist es ja, würde man sagen, ist es ja nicht mal Satire, aber wer das nicht ernst gemeinte ernst nimmt, der hat eh, der disqualifiziert sich ja sowieso.
Genau, NSDAB, super.
Kannst du deinen Kindern vorschlagen?
Ja, genau. Das ist eine super Idee. Gut, wenn da weiter nichts mehr ist, Tilman, ich muss mich wieder hinlegen. Ich muss mein Nahtod auskurieren.
Ja, stimmt, du bist ja ein Mann.
Genau.
Deswegen wünsche ich dir alles Gute. Und falls du überlebst, hören wir uns in genau einer Woche wieder.
Genau. Und dann ist Polen immer noch nicht offen. Aber ja, wir werden sehen. Es wird vermutlich genauso eine langweilige Woche wie diese Woche.
Ja, so kündigt man kommende Folgen immer an. Also
wenn ich was Spannendes ankündige, bist du auf oder dagegen? Weil man nicht weiß, ob das, ja, mein Gott, ich sage am besten gar nicht mehr. Sagt ihr doch mal was. Am besten auf luke@hengstmanns.de schreibt er uns oder kommentiert unter diese Folge. luke.hengstmanns.de und wenn Tilman und ich gut drauf sind, werden wir es auch vorlesen. Also wir würden uns freuen, wenn überhaupt mal was kommt. Ansonsten schöne Woche euch, schöne Woche dir, Tilman. Tschüss.
Tschüss.